Wir hören Gottes Wort aus der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Sie, Paulus und seine Mitarbeiter, zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd, die hatte einen Wahrsagegeist und brachte ihren Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandte und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Und das Volk wandte sich gegen sie. Und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befahlen, sie mit Stöcken zu schlagen. Und nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, Europa galt in früheren Jahrhunderten als christlich. Die Kultur und das öffentliche Leben waren davon geprägt. Diese Zeiten sind längst vorbei. In der Öffentlichkeit spielt das Christentum kaum noch eine Rolle. Die Frage ist, wie wird es weitergehen? Bis 2060 wird sich die Zahl der evangelischen Kirchenmitglieder halbieren, hat sich die Evangelische Kirche Deutschlands selbst ausgerechnet. Man hat dafür äußere und innere Gründe gefunden. Auf welchem Grund steht unsere Kirche eigentlich? Das wäre die entscheidende Frage. Zumindest dann, wenn wir nicht nur mit äußeren Strukturanpassungen den Niedergang geordnet verwalten wollen. Also wie kam es zur Gründung der Kirche in Europa? Das haben wir gerade gehört. Und das könnte uns helfen zu verstehen, wie Gott wirkt. Sein Wirken hat sich nicht geändert. Aber es könnte sein, dass wir vielleicht einiges oder sogar uns ändern müssten oder sollten oder einiges neu sehen und praktizieren könnten und sollten. Jedenfalls gibt es da einiges zu entdecken hier. Ein erstes: Gott leitet. Der Anfang hört sich ja etwas konfus an. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Wussten die nicht, was die wollten? Doch, das wussten sie genau, sie hatten ihre Pläne. Aber sie merkten, Gott will etwas anderes. Was war zunächst nicht rauszukriegen? Wieso? Gilt der Missionsbefehl von Jesus nicht allen Menschen, also auch denen in der Provinz Asien und in Mysien und Bithynien? Doch. Also kann es doch nicht falsch sein, dort das Evangelium zu verkündigen, oder? Doch. Denn biblische Prinzipien auf eigene Faust umzusetzen, das ist es noch nicht. Wenn es um Gottes Gemeinde geht, brauchen wir Gottes Leitung dafür. Wie leitet Gott? Das kann sehr unterschiedlich sein, zum Beispiel so, dass sein Geist etwas hindert oder nicht erlaubt. Vermutlich fragen wir sofort, na, wie soll denn das gehen? Woran haben die denn das gemerkt? Gegenfrage. Wenn die Jünger mit Jesus unterwegs waren und Jesus wollte nicht, dass sie jetzt nach Tyrus gehen oder nach Samarien, hätten das die Jünger gemerkt? Natürlich, blöde Frage. Woran? Würden wir gar nicht fragen, vielleicht hätte er was gesagt, er hätte es in einer Geste verdeutlicht, sie hätten es an seinem Gesicht gesehen, interessiert uns gar nicht, völlig klar ist, Jesus hätte es ihnen schon deutlich gemacht, ich will dort nicht hin, wir gehen dort nicht hin. Klar hat Jesus seinen Jüngern gezeigt, was er will und was nicht. Und der Heilige Geist? Er ist doch der, der genau das fortsetzt, was Jesus begonnen hat. So hat Jesus erklärt. Er ist der andere Tröster, der andere Beistand, der andere Helfer. Und so wie die Jünger vor Pfingsten mit Jesus Gemeinschaft hatten, so hatten sie seit Pfingsten mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft. Das heißt, sie kannten ihn. Sie merkten, wie er führt. Sie merkten, wenn er etwas bestätigt oder wenn er nicht einverstanden ist. So wie sie es bei Jesus gemerkt haben. Vor fast jeder Predigt heißt es bei uns, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das gibt es also, oder? Nein, das bedeutet nicht, dass wir immer sofort alles genau wüssten. Das wussten Paulus und seine Truppe auch nicht. Die haben gesucht, gewartet, probiert. Das können wir doch auch, oder? Allerdings waren sie so aufmerksam und sensibel Gottes Geist gegenüber, dass sie gemerkt haben, hier geht er mit und hier nicht. Das bestätigt er und das nicht. Hier wehrt er sogar ab, er widersteht. Und schließlich hat Gott geredet. Nicht direkt, da kam keine Stimme vom Himmel, geht nach Europa, geht nach Philippi, sondern in einem Traum, in einem inneren Bild. Ob Paulus dabei wach war, steht gar nicht hier, ist auch gar nicht wichtig. Er sieht etwas vor sich, einen Mann aus Makedonien, es war in der Kleidung offensichtlich zu sehen. Also mal einen Traum haben oder ein inneres Bild in Gedanken, das ist ja nur wirklich nichts Ungewöhnliches. Paulus teilt das seinen Leuten mit. Sie reden miteinander darüber, tauschen sich aus und kommen gemeinsam zu dem Ergebnis, Gott will uns wohl in Europa haben. Sie setzen dabei durchaus ihren Verstand ein. Und dann setzen sie entsprechend ihre Beine in Bewegung und machen sich auf den Weg. So etwas können wir doch auch, oder? Gott leitet und er braucht und gebraucht dafür Menschen, die dafür offen sind. Ein zweites, Gott wirkt Glauben. Gott hat geredet, er hat geleitet, aber das, was dann kommt, ist eher armselig und bescheiden. Paulus und seine Leute laufen einige Tage ergebnislos durch die Stadt. Nicht mal eine Synagoge ist da. Wie soll man da ansprechen? Na, vielleicht treffen sich ja welche am Fluss. Juden brauchen Wasser für die Reinigung. Dann könnte es sein, dass man dort zusammenkommt und sich, ja, gehen wir mal dorthin. Richtig. Ein paar Frauen sind dort. Enttäuschung. Jedenfalls für diese Männer, denn Juden brauchen für einen Gottesdienst wenigstens 10 Männer. Hier nur ein paar Frauen. Aber Gott tut etwas. Er öffnet einer Frau das Herz. Lydia. Sie wusste um den Gott der Bibel, sie verehrte ihn, aber sie war nicht gläubig im neutestamentlichen Sinne. Sie wusste nicht, Jesus ist für mich gekommen und gestorben und hat mich erlöst. Sie konnte nichts sagen, Jesus ist mein Herr, ihm gehört mein Leben. Aber jetzt kam sie zu diesem Glauben. Und Paulus und seine Leute konnten das eindeutig feststellen. Ich finde das interessant. Lydia sagt wörtlich dann, wenn ihr zu dem Urteil gekommen seid, wenn ihr gerichtet habt, dass ich gläubig bin. Deshalb war sie ja getauft worden dann. Und so etwas, dass Gott Herzen auftut und Menschen zum Glauben kommen, das geschieht auch heute. Menschlich ist das nicht machbar. Menschen können reden, versuchen zu überzeugen, aber nur Gott kann Herzen öffnen. Und wenn das beides geschieht, wenn Menschen ihren Glauben bezeugen und Gott Herzen öffnet, dann kommen Menschen zum Glauben. Und wenn Gott Herzen nicht öffnet, damals wie heute, ist alles umsonst. Deshalb ist Beten viel wichtiger als gut reden können. Das schlichte Zeugnis eines schlichten Menschen führt andere zum Glauben, wenn Gott Herzen öffnet. Und die tollste Predigt eines Professors Dr. Pfarrer neunmal klug bewirkt nichts, wenn Gott nicht wirkt. Aber darum beten, dass Gott Herzen öffnet, das können wir doch, oder? Und vielleicht beginnt das ja mit dem eigenen Herzen, dass wir uns für Gottes Reden öffnen, auch für seine Führung. Und dann leitet Gott, dann wirkt Gott Glauben und nur so entsteht und wächst biblische Gemeinde. Ein drittes entdecken wir hier, nämlich ein Gespür für geistliche Wirklichkeiten. Eine Wahrsagerin sagt die Wahrheit. Diese Menschen sind Knechte des allerhöchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Da war jedes einzelne Wort wahr davon. Diese Frau war in Philippi anerkannt und bekannt dafür, dass sie wahre Dinge sagte, die normalerweise verborgen waren. Und viele waren bereit, viel Geld dafür zu bezahlen, um diese Auskünfte zu bekommen. Eine bessere Werbung konnte es für Paulus und Co. doch gar nicht geben, oder? Warum haben sie sie nicht dafür bezahlt oder in ihr Team aufgenommen? Weil sie sofort spürten, die sagt zwar die Wahrheit, aber nicht durch den Geist der Wahrheit, den Geist Gottes. Wörtlich steht da, sie hatte einen Geist Pythons. Das war die dämonische Macht im Orakel von Delphi. Liebe Gemeinde, nicht alles, was fromm und richtig aussieht und klingt, ist geistlich oder vom Geist Gottes. Auch der Teufel kann sehr fromm und religiös sein und sich christlich geben. Und wer hier nicht unterscheidet, der kommt in Teufels Küche. Und wer sich von dämonischen Geistern, die sich fromm geben, helfen lässt, wird von ihnen in den Abgrund geführt, selbst wenn er dabei Choräle oder Lobpreislieder singt. Wie kann man hier unterscheiden? Nicht durch den Verstand allein. Noch einmal, hier war jedes Wort wahr, was diese Frau sagte. Die Wahrsagerin sagte die Wahrheit, nur der Geist Gottes erkennt die Quelle. Wenn der in uns ist, dann reagiert er sozusagen allergisch auf Dämonisches. Hier steht, Paulus wurde darüber aufgebracht, das ging ihm auf die Ketten, das war ihm anstrengend zu hören, das war unerträglich für ihn und irgendwann war das Maß voll und er beendet den Spuk im Namen von Jesus. Und dann folgte sofort ein viertes Merkmal neutestamentlichen Glaubens, Leiden. Nachdem sie den Dämon in die Flucht geschlagen hatten, gab es Schläge. Nachdem sie diese Macht gebunden hatten, kamen sie ins Gefängnis. Jesus hat gelitten. Und wer an ihn glaubt, kommt an Leiden wegen Jesus auf Dauer nicht vorbei. Wir müssen durch viele Bedrängnisse ins Reich Gottes eingehen, sagt die Bibel. Es gibt keinen anderen Weg dorthin. Das fängt bei Spott an oder nicht beachtet werden, gemieden werden, geschnitten werden und hört im Gefängnis oder beim Märtyrertod auf. Nein, das muss und soll man nicht selbst herbeiführen oder provozieren. Aber wer als Christ so lebt, dass er alles ausschließt oder meidet, was Leiden bedeuten könnte, wo er anecken könnte, der ist nicht auf dem Weg zu Gott, sondern auf dem Weg der Welt. Wer sich für den neutestamentlichen Glauben entscheidet, muss auch die Entscheidung treffen, für Leiden bereit zu sein. Gott führt dann schon hindurch. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht aus dem Gefängnis. Und wenn Paulus und Co. gleich in den Himmel gekommen wären, wäre es für die zumindest auch kein Problem gewesen. Sie hätten sich gefreut. Vier Merkmale für biblisches Christsein. Gott leitet, Gott wirkt Glauben, die Nachfolger von Jesus haben ein geistliches Gespür und sie sind bereit zu leiden. Das braucht es für Kirche und Gemeinde auf Gottes Grund, die Bestand hat und wächst, wenn sie Bestand haben und wachsen soll. Es braucht dafür keine Supermenschen, sondern nur solche, die wissen, wir haben Gott nötig und Gott ist groß. Sie müssen nicht alles wissen und können, sie dürfen suchen und sich irren, aber es braucht Offenheit für die Impulse des Heiligen Geistes. Und vielleicht gibt Gott ja dir den Gedanken, besuch heute mal den oder die oder schreibe der oder dem oder steck dort eine Karte in den Briefkasten, bete für dieses oder jenes, na dann tu es doch einfach. Das kannst du und mache deine Erfahrungen. Vielleicht tut Gott etwas und gebraucht dich dabei. Und um Gottes Führung zu erkennen, braucht es den Austausch mit anderen, lehrt uns die Apostelgeschichte. Paulus hat diesen Traum oder dieses Bild mitgeteilt, dann haben die zusammengesessen und haben die überlegt, was das heißen soll und sind miteinander zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen. Gott will uns offensichtlich in Europa haben. Es braucht den Austausch. Geistliche Einzelkämpfer sind auf verlorenem Posten. Als Christ muss man nicht gut reden oder überzeugen können, denn nur Gott kann Herzen öffnen. Es lohnt sich, dafür zu beten. Ein Gespür für geistliche Wirklichkeiten gehört zum christlichen Glauben und die Bereitschaft für den Glauben auch zu leiden. Christen müssen und wollen nicht großartig sein, sondern sie leben in aller Schwachheit das, was der großartige Gott ihnen schenkt. Und wo Menschen so leben und Gott so handeln kann, da wächst etwas. Da wird nicht nur Apostelgeschichte geschrieben, sondern Geschichte des Reiches Gottes, sogar bei uns heute. Und jeder von uns darf und soll dabei sein. So wird Glaube wachsen und Bestand haben, egal was Menschen rechnen. Glaube heißt schlicht mit Gott rechnen. Das bringt immer noch die besten Ergebnisse. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Ich lade ein zum Gebet. Danke, Gott, unser Vater. Wir müssen nicht großartig sein. Es genügt, dass du es bist. Wir müssen nicht alles wissen und überschauen. Es genügt, wenn du uns leitest. Wir müssen nicht gut reden können. Es genügt, wenn dein Wort in uns Raum hat und dein Geist in uns wohnt. Wir müssen uns nicht bei allen Menschen Liebkind machen. Es genügt, dass wir deine geliebten Kinder sind. Wir beten dich an. Du bist alles. Und du hast alles und du gibst alles, was wir brauchen. Danke, dass dein Wort Europa und auch uns erreicht hat und dass es um die Welt läuft. Danke, dass es sich als stärker und dauerhafter erweist als alles andere. So lass uns doch die Kraft und die Wirklichkeit deines Wortes ganz neu und noch viel tiefer entdecken. Und gib dein Wort und dein Wirken wieder in ihrer ursprünglichen Kraft und Klarheit in unserer Mitte. Komm und wirke in der Tiefe neues, überfließendes Leben, das dich ehrt. Komm mit deinem Geist so, dass wir aus denselben Quellen wieder trinken wie die Apostel und die ersten Christen. Dann können wir leben und dich bezeugen wie sie. Wir bitten dich auch für Menschen, die um des Glaubens willen leiden, weltweit an vielen Stellen. Hilf ihnen durchzuhalten, im Glauben zu bleiben und zu wachsen. Wir bitten dich auch für Christen, die in unserem Land unter Druck gesetzt werden, die es schwer haben. Wir bitten dich besonders für Pastor Olaf Latzel in Bremen, der Predigtverbot hat, und seine Gemeinde, dass sie im Glauben bleiben und wachsen und auch wissen, was sie wann wie tun sollen und können. Das, was du begonnen hast, wirst du auch vollenden, in derselben Kraft und nach denselben Prinzipien wie am Anfang, sodass dir alle Ehre gehört. Bitte lass uns dabei sein und erbarme dich über uns, unsere Gemeinde und Kirche, unser Land und unsere Welt. Amen.